ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Marge oder Moral, wie die Wirtschaft auf Trumps Anti-Vogue-Kurs reagiert. Frauen stärken, Diversität fördern, sich für Gleichberechtigung einsetzen. Das galt in vielen Unternehmen lange als unverzichtbar. Fürs Image, aber auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Jetzt aber wettert der amerikanische Präsident gegen angeblich woke Unternehmen und immer mehr Konzerne schwenken um, auch deutsche. SAP streicht die Frauenquote und kürzt Diversitätsprogramme weltweit. Ist diese Entscheidung ökonomisch einfach sinnvoll? Oder sollten Unternehmen lieber weiter auf Diversity setzen und dafür auf US-Geschäft verzichten? Und was bringen Quoten und Förderprogramme wirklich? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur am heutigen Diversity-Tag und mit dabei ist Dr. Julia Grulich von der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen und mit dabei ist auch Dr. Beate von Mikkel, die Vorsitzende des Deutschen Frauenrats und Gast in diesem Forum ist auch Thomas Sattelberger, ehemaliger Telekom-Vorstand und parlamentarischer Staatssekretär AD. Herr Sattelberger, Sie sagen ja von sich selbst, Sie seien Feminist. Trotzdem sagen Sie auch, Sie könnten nachvollziehen, dass SAP Programme für Geschlechtervielfalt und die Frauenquote streicht. Warum?
Ja, was hat mich bewegt zu dieser Aussage? Die Personalpolitik von SAP war sehr naiv. Um das zu verdeutlichen, ich habe 2010 als ich die Frauenquote bei der Telekom einführte, vor 15 Jahren, habe ich ganz bewusst die USA ausgenommen. Damals haben mir schon Juristen vor 15 Jahren gesagt, das ist verfassungsrechtlich außerordentlich problematisch, weil die Amerikaner die Civil Rights Acts haben und die eine ganz andere Logik gegen Diskriminierung und für Inklusion beinhaltet. Das heißt, ein Unternehmen, das den Markt USA mitgezählt hat bei der Quote und ähnliche Programme gemacht hat, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen Verfassungsrecht verstoßen.
Ja gut, aber jetzt haben Sie die Quote gleich weltweit kassiert. Das war ja vielleicht dann doch ein bisschen vielleicht vorauseilender Gehorsam?
Ja, also das fand ich wirklich nicht passend. Auf der anderen Seite kann ich nicht beurteilen, ob die SAP massiv unter Druck gekommen ist. Wenn das so ist, dann muss man eines wissen. Ein Vorstand eines international tätigen börsennotierten Konzerns steht in der Haftung finanziell, wenn er etwas tut, was seine Geschäfte schädigt.
Also das heißt, die Entscheidung von SAP aus Ihrer Sicht ökonomisch auf jeden Fall nachvollziehbar. Frau von Mikkel, wie kam denn diese Entscheidung von SAP bei Ihnen an?
Ja, bei uns im Deutschen Frauenrat kam die Entscheidung nicht so gut an. Das ist auch keine Überraschung. Wir blicken natürlich auch mit ganz großer Sorge in Richtung USA. Wir sehen, dass da ein wirklich großer Kampf, man kann ja fast auch sagen, ein Feldzug der US-Regierung gegen Diversität gestartet worden ist. Der betrifft auch nicht nur die Wirtschaft, der betrifft auch Innovationstreiber wie zum Beispiel die Universitäten. Und aus unserer Perspektive ist es aber weiterhin so, wer in Deutschland und auch in Europa in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben will, der kommt an der vollen Nutzung aller Talente überhaupt nicht vorbei. Aus unserer Perspektive ist es einfach so, Vielfalt ist eine Bereicherung. Sie muss gefördert werden. Und das ist das, was wir als Deutscher Frauenrat auch erwarten von Politik und Wirtschaft. Eben ein klares Bekenntnis. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu SAP. Die Frage ist ja auch, ob die Rechnung von SAP wirklich aufgeht. Also mit Appeasement-Politik und Einlenken in Sachen Diversität für sich die Situation wirtschaftlich zu verändern. Wenn wir nämlich zum Beispiel auf die Situation der US-Hochschulen und Universitäten schauen, sehen wir, es funktioniert nicht.
Frau Grulich, Donald Trump sagt, er findet es woke und unfair, wenn Unternehmen eben Vielfalt fördern. Befürchten Sie oder gehen Sie davon aus, dass jetzt die Rolle rückwärts kommt, eben beim Einsatz für Diversity und Chancengleichheit in der Wirtschaft?
Die Rolle rückwärts weiß ich nicht, ob es jetzt tatsächlich alles abgewickelt wird und umgewälzt wird, aber es ist erstmal auch ein bedenkliches Signal und Unternehmen reagieren auf ihre Umwelten. Und es ist natürlich auch so, dass Diversität immer auch nicht so einen ganz leichten Stand hatte in den Unternehmen und es immer auch viele Widerstände und Kritik gegeben hat. Also insofern ist so ein Zeichen aus der Politik natürlich nicht förderlich für das, was in Unternehmen passiert und deren Bereitschaft, sich auch dafür zu engagieren. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Unternehmen sich bewusst sind, dass sie in globalen Märkten agieren, dass sie vielfältige Beschäftigte haben und dass sie mit dieser Vielfalt auch tolerant und respektvoll umgehen wollen und müssen. Und insofern glaube ich, dass da jetzt vielleicht nicht so viel abgewickelt wird, wie man vielleicht vermuten könnte. Und trotzdem ist es ernst zu nehmen als Zeichen.
Herr Sattelberger, Sie haben gesagt, ökonomisch können Sie es nachvollziehen. Jetzt vor dem Hintergrund, was Frau von Mikkel und auch Frau Grulich gesagt haben, wie schätzen Sie denn die Auswirkungen dessen ein, was da gerade in der Wirtschaft passiert? Also was kommt da jetzt? Wenn alle sagen, ökonomisch ist es eh doof, auf Quoten und Minderheitenförderung zu setzen, dann...
Nee. juristisch habe ich argumentiert. Nicht ökonomisch. Das ist eine Haftungsfrage, Schaden vom Geschäft abzuwenden. Und es ist verfassungsrechtlich, da waren dumme Personalabteilungen am Werk und dumme Rechtsabteilungen, die Quote auf die USA ausgedehnt haben. Übrigens sehe ich die Situation nicht so dramatisch. Wir haben in Europa klare Rahmen. Wir haben ein allgemeines Gleichstellungsgesetz. Wir haben ein Führungspositionsgesetz 1 und 2. Das sind ja ganz wesentliche Errungenschaften der Frauenbewegung, nicht der Diversity-Bewegung. Ich halte es übrigens immer für falsch, Frauen unter Diversity mit einzumischen. Frauen sind über 50% der Bevölkerung. Sie sind keine benachteiligte Minderheit. Das habe ich schon seit 15 Jahren gesagt. Aber das sind doch richtig große Erfolge der Frauenbewegung. Und die sehe ich, Stand heute, nicht in Gefahr.
Herr Sattelberger, das ist wirklich auch für uns eine sehr, sehr gute Nachricht. Also wie Sie die Situation für die klassische Frauen- und Gleichstellungspolitik beschreiben. Gleichzeitig haben Sie uns ja neulich in der Süddeutschen Zeitung auch den Federhandschuh hingeworfen. Sie haben gesprochen davon, dass wir eine verquotete Republik haben. Mhm. Und wir haben im Grunde genommen das so verstanden, dass Sie sich ein Stück weit auch davon, von diesen Zielen auch verabschiedet haben.
Nein.
Und nein, das ist nicht der Fall. Gute Nachricht heute am Diversity Day.
Ja. Nein. Länger als Sie alle miteinander kämpfe ich für Frauenrechte. Seit 1986. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber ich habe den Familienministerinnen, die ich beraten habe, immer gesagt, lasst die Hände von den Familien- und Mittelstandsunternehmen. Und nichtsdestotrotz hat der Staat diese Unternehmen, die ja eigentlich sich gegen staatliche Bevormundung wehren, nicht gegen Frauenpolitik, hat der Staat diese Unternehmen mit der Quote belegt. Das war wie ein Nimmersatt in der Quotierung. Und dann kam die Diskussion hoch über eine Migrantenquote, auch in der Politik. Dann haben schwule Netzwerke plötzlich gesagt, wir brauchen auch eine Quote. Da ist im Grunde bei mir Maß und Mitte überschritten worden. Denn eines ist klar, der verfassungsrechtliche Anspruch auf Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist was anderes als der Schutz und die Inklusion benachteiligter Minderheiten. Und das haben viele nicht auseinandergehalten.
Also ich glaube, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, also wir haben ja in den letzten Jahren sehr intensiv auch über die Frage der geschlechtlichen Selbstbestimmung diskutiert und auch sehr, sehr hart diskutiert. Und was wir in dieser Diskussion ganz oft einfach nicht gesehen haben, ist, dass es ja ein Urteil oder mehrere Urteile auch des Bundesverfassungsgerichts gibt zur dritten Option, die uns alle verpflichten, auch für die Gleichstellung dieser, auch wenn es nur eine sehr, sehr kleine Gruppe ist, auch für diese Gruppe zu sorgen. Und ich glaube, wir diskutieren in Deutschland zu oft entweder oder, schwarz oder weiß. Und wir sehen auch oftmals die Zwischentöne nicht. Und in den Unternehmen, das hat auch die Albright-Stiftung neulich nochmal herausgearbeitet, haben wir die Situation gehabt, und Herr Sattelberger, das haben Sie ja auch sehr intensiv mitverfolgt, dass Unternehmen nur genau so viel tun, wie es unbedingt nötig ist oder war in Sachen Gleichstellung. Und aus diesem Grund, ja, und aus diesem Grund haben dann Quoten am Ende das Licht der Welt erblickt, die für uns ja immer nur Hilfsinstrumente sind, weil ansonsten kein Fortschritt wirklich erreichbar war. Und ich glaube, wir müssen auch darauf schauen, wie gehen eigentlich unsere Unternehmen auch mit dem Wandel um? Also wir haben ja schon im Moment so ein bisschen den Eindruck oder müssen den Eindruck haben, wir haben Probleme, auch Wandel zu akzeptieren und auch Vielfalt zu akzeptieren. Und wir schauen viel zu wenig darauf, was wir mit Gleichstellung und was wir mit Diversität auch gewinnen können. Da gibt es international ja auch andere Länder, die ganz anders aufgestellt sind. Wenn ich nach Skandinavien gucke, wenn ich auch zum Beispiel nach Großbritannien gucke, da haben wir eine viel, viel offenere Gesellschaft. Und
stimmt doch gar nicht.
Das stimmt gar nicht.
Das britische Verfassungsgericht hat ein drittes Geschlecht jetzt gerade offiziell abgelehnt.
Das stimmt, ja.
Ja, das also, Entschuldigung, das ist eine massive Intervention in das ganze Thema Diversity. Und ich bin übrigens auf Seiten des britischen Verfassungsgerichtes, akzeptiere natürlich, dass unser deutsches ein anderes Urteil gefällt hat. Aber es kann nicht sein, dass ein Promillesatz gleich behandelt wird wie eine mindestens 50-prozentige, verfassungsrechtlich auch gleichgestellte Anzahl von Frauen in diesem Lande. Und das macht ja die Menschen in der Republik kirre. Das macht sie auch wütend, dass hier in den Metropolen eine Debatte geführt wird, die im ländlichen Raum, wo 85% unserer Bevölkerung leben, nicht mehr nachvollzogen wird. So, das war das Erste. Und das Zweite ist ganz simpel, es gab Unternehmen, die haben so viel gemacht zum Thema Diversity, die lasse ich mir auch nicht in den Schmutz ziehen. Es stimmt nicht, an einem bestimmten Punkt haben nicht wenige Unternehmen erkannt, dass sehr viel Sinn liegt in dem Thema Frauenförderung und Förderung von Diversity. Ich halte das immer noch auseinander.
Aber Sie sagen, man ist teilweise in Deutschland übers Ziel hinausgeschossen. Und kommt daher jetzt auch diese Abwehrbewegung, die in den USA ja im Moment auch zu spüren ist? Also diese,
kann
eben
ich
diese
da an dieser Stelle ganz kurz dazwischen? Ich glaube nicht, dass dieses Narrativ stimmt. Ich glaube nicht, dass wir übers Ziel hinausgeschossen sind. Ich glaube, dass das diesem Narrativ aufzusitzen schon der erste Fehler ist, ehrlich gesagt, weil wir wissen aus den empirischen Studien, dass wir weit hinter dem sind, was man eigentlich hätte erreichen wollen und sollen. Eigentlich ist viel zu wenig passiert in Sachen Diversity, und man muss auch wirklich noch mal ganz genau unterscheiden, von was sprechen wir eigentlich, wenn wir sagen, wenn Herr Sattelberger jetzt meint, es sei zu weit gegangen. Weil wenn wir von Diversity sprechen, dann sprechen wir doch immer noch davon, dass wir gleiche Chancen bieten wollen, den Beschäftigten in Unternehmen gute Arbeit leisten zu können, auch die gleichen Aufstiegschancen zu haben. Im Grunde ist es doch das Versprechen, dass Leistung zählt und eben nicht, welche geschlechtliche Identität habe ich, in welchem Fußballclub bin ich und in welcher Partei bin ich, dass nicht mein Alter ausschlaggebend ist, sondern das, was ich hier geleistet habe. Aber natürlich berücksichtigt wird, dass ich ungleiche Startbedingungen habe und unterschiedliche Rahmenbedingungen, und da angesetzt werden soll, um diese Chancengerechtigkeit zu schaffen.
Aber da und bin das, ich doch dafür.
Ne, jetzt, also das klingt eben nicht so, weil ich glaube, dass das ganz fatal...
Ich unterscheide zwischen Frauen und benachteiligten Minderheiten. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Und das seit 15 Jahren.
Warum sollten wir da einen Unterschied treffen? Warum sollten wir soziale Gruppen gegeneinander ausspielen und dann mit dem Argument, ein Zahlenargument anzuführen und zu sagen, erst ab einem gewissen Prozentsatz ist es rechtens, sich für Leute einzusetzen?
Es hat einen verfassungsrechtlichen Rang.
Demokratie bedeutet Minderheitenschutz.
Nein.
Das bedeutet, allen gleiche Rechte zu geben.
Es gibt einen Verfassungsrang für Frauen in unserem Grundgesetz. Das ist was komplett anderes. Und aber da lasse ich mir von Überzeugungsideologen nicht die Argumente nehmen, sondern die verfassungsrechtliche Bedeutung von Frauen und die Gleichberechtigung von Frauen, die gilt eben, es gibt ein Antidiskriminierungsgebot, aber nicht von verfassungsrechtlichem Range.
Wenn wir jetzt aber in die USA gucken, noch mal ganz kurz, dann hat man schon das Gefühl, dass da gerade alles in einen Topf geworfen wird. Also ja. diese Programme, gegen die Trump da gerade zu Felde zieht, da geht's um Frauen, da geht's um andere Minderheiten, da geht's um, er spricht ja so von einer erniedrigenden und unmoralischen rassen- und geschlechtsbezogenen Bevorzugung. Also da wird schon alles zusammengerührt.
Leider, und das ist unsäglich. Aber deswegen lasse ich mich nicht ins Lager von Trump einordnen, weil ich das genauso kritisiere und bekämpfe, sondern ich habe eine sehr differenzierte Meinung dazu und die heißt, Diversity ist was anderes als Frauenrechte. Die benachteiligten Gruppen müssen geschützt werden und sie müssen auch integriert werden, aber das ist was anderes als der verfassungsrechtliche Rang Gut. von Frauen. Und wir haben alles in einen Diversity-Gemüsetopf reingeschnitten.
Also vielleicht nochmal zurück zu dem, wie wir hier in Deutschland diskutieren. Und ich glaube, die Schwierigkeit, vor der wir stehen, ist, dass wir zu oft auch uns medial zum Beispiel auch auf Scheindebatten einlassen und die dann unglaublich groß werden. Und unsere Beobachtung ist...
Zum Beispiel können Sie ein Beispiel
nennen? Naja, also wenn es zum Beispiel um die Frage des Selbstbestimmungsgesetzes geht, über das wir eben in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert haben und dass diese wirklich extrem geführte Debatte dann dazu führt, dass wir über die Probleme, die wir im Gleichstellungsbereich haben, und an dem Punkt, glaube ich, passt zwischen Herrn Sattelberger und uns auch kein Blatt Papier, dass wir über die kaum noch sprechen. Nämlich, wenn es darum geht, wie läuft es mit der Teilung von Sorgearbeit? Wie ist das eigentlich mit den Gender Pay Gaps? Ja. Wie ist das mit Frauen auf Führungspositionen? Ja. Wie ist das mit der Leaky Pipeline? Wie kriegen wir die jetzt mal endlich gefixt? Und so weiter und so weiter. Ich könnte die Liste noch unendlich verlängern. Und unser Plädoyer ist, auch wirklich das nicht aus dem Blick zu verlieren und uns nicht die Debatte nicht zu instrumentalisieren. Und ich glaube, das ist auch das, was Frau Gulich meint, sich nicht vor den manchmal auch populistischen Karren spannen zu lassen, um andere Debatten, also wir sehen es ja in den USA auch in der Folge, um andere Debatten und nicht mehr stattfinden zu lassen.
Wenn jetzt diese Welle aus den USA, ich sag mal diese Anti-Vogue-Welle auch hier nach Europa schwappt, ist dann die Gefahr, dass eben all diese Fragen nicht mehr diskutiert werden, sondern dass das eben alles auch gleich mit abgeräumt wird? Also unter dem Motto, wir haben zu viele Quoten gehabt, wir haben zu viel auf Minderheiten geguckt und dann wird die ganze Debatte über Gleichberechtigung, über diese ganzen Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, eben auch nicht mehr geführt, weil eben alles da in einen Topf geschmissen wird?
Sehe ich nicht. Da glaube ich, dass das europäische Wertegerüst, jetzt muss ich wahrscheinlich präzisieren, das eher West-, Nord- und südeuropäische Wertegerüst, denn Ungarn geht ja in eigenen Weg, den ich sehr mit Sorge sehe. Aber dass das so stark ist, dass bei uns nicht abgeräumt wird. Und es gibt gesetzlichen Rahmen.
Klar, es gibt Gesetze, es gibt gesetzlichen Rahmen, aber es gibt natürlich auch ein gesellschaftliches Klima. Und an dem verändert sich ja vielleicht doch was, wenn Konzerne wie SAP eben Quoten streichen oder Förderprogramme reduzieren, weil das dann ja möglicherweise doch einen direkten Einfluss auf Unternehmenspolitik und damit auch auf all die Themen hat, die Frau von Mikael gerade angesprochen hat.
Ja, und kann ich vielleicht an der Stelle ganz kurz einhaken? Es gibt diese Tendenz, das so zu externalisieren, als ob dieser Backlash nur aus den USA käme. Und wir sehen ja auch in Deutschland entsprechende Tendenzen. Es gibt hier eine lange Debatte um die Unsinnigkeit und Sinnigkeit von Quoten, die immer wieder auch in Frage gestellt wurde. auch von regierenden Parteien. Wir haben die AfD, die in manchen Bundesländern sehr stark ist und die sich klar gegen alles, was mit Diversität, mit Vielfalt verknüpft ist, an Ideen stellt. Also damit verknüpft sind ja auch solche Ideen von multikultureller Gesellschaft, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, dass wir auf Behinderung Rücksicht nehmen, dass wir Rücksicht nehmen auf unterschiedliche Altersgruppen und deren Leistungsfähigkeit, all das wird da ja gar nicht mehr als legitim erachtet. Und insofern würde ich vorsichtig sein, das nur auf außerhalb Deutschlands zu schieben, sondern schon auch gucken, was sind die Debatten, die hier gerade geführt werden. Und es geht auch um solche Debatten wie, wie divers ist unser Arbeitsmarkt im Sinne von Arbeitskräftemobilität? Wie durchlässig sind unsere Grenzen? Und welche Willkommenskultur schaffen wir eigentlich auch durch jetzt so einen starken antimigrantischen Diskurs? Und das färbt sich auch ab auf das, was in Unternehmen passiert. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Also könnte das ist doch eigentlich, und jetzt habe ich wahrscheinlich die Gnade der langen Jahre. Ich habe die gleichen Debatten, Stürme erlebt beim Thema Abtreibung. Ich habe die gleichen Debattenstürme erlebt beim Thema Ehe für alle. Immer dann, wenn moralische Fragen thematisiert werden und plötzlich auch jetzt gesetzlich thematisiert werden, dann rückt sozusagen das Vergangene, die Kräfte der Vergangenheit, die sammeln sich und protestieren. Aber das ist doch eigentlich ein Kernmerkmal der Demokratie, dass sich Neues durchsetzt und Altes nicht konservieren kann.
Das heißt, wir müssen einfach noch ein bisschen zuwarten und dann wird das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen?
Also das mit dem Zuwarten ist wirklich so eine Sache. Wir haben ja die Situation, also wenn es jetzt droht, dass Gleichstellung und auch Diversität in Deutschland ein Stück weit von der Prioritätenliste verschwindet, dann verlangsamt sich doch der gesamte Prozess, auf den wir jetzt hier blicken. Und der ist wahrlich jetzt kein Rennpferd, der ist eher eine Schnecke. Und wir haben den aktuellen Global Gender Report des World Economic Forums, der sagt, dass wir Gleichstellung erst in 131 Jahren erreichen. 131 Jahren. Also wir, die wir hier alle am virtuellen Tisch sitzen, werden das nicht mehr erleben. Mhm. Und dann frage ich mich manchmal wirklich, worüber wir hier eigentlich diskutieren. Also das, was wir doch haben, ist, also wir haben ganz viele Erkenntnisse aus der Forschung, praktische Erfahrungen gesammelt. Und das, was wir am Ende wirklich missen, ist die Umsetzung. Wirklich die konsequente Umsetzung von Gleichstellung, von Diversität, von Heterogenität in den Unternehmen, weil wir doch auch wissen, dass sie für den unternehmerischen Erfolg so essentiell sind.
Jetzt heißt es aber bei SAP, man sei da auch jetzt gar nicht eingeknickt, sondern man will eben die, ich zitiere mal, Chancengleichheit und Transparenz für alle erhöhen. Also alle sollen gleich gefördert werden, eben unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, ethischer Herkunft und solchen Dingen. Sie lachen.
Ja, das ist natürlich das gute alte Argument, dass nur Leistung zählt. Aber wir wissen alle, dass Leistung unterschiedlich gemessen wird, je nachdem, wer eben auch auf die Leistung blickt. Wir wissen, dass es eine Rolle spielt, aus welchem Elternhaus ich komme, welchen sozialen Hintergrund ich habe, ob ich einen migrantischen Hintergrund habe. Da wird meine Leistung auch als Frau oder eben als Mann oft unterschiedlich gewertet. Und diese Hoffnung, dass jetzt wirklich Leistung als ein neutrales Element wieder so richtig zur Geltung kommt, die habe ich eigentlich nicht, sondern das, was wir in der Wirtschaft jetzt ja sehen, ist genau das Gegenteil, nämlich sozusagen die Wiederkehr der Bro-Culture, würde ich das jetzt mal nennen, also das Silicon Valley, das einfach auch bestimmte Prinzipien kultiviert hat und die jetzt neue Männlichkeitsnormen oder alte Männlichkeitsnormen wieder für florierende Wirtschaft in Stellung
das
bringt.
Das ist doch eine Zusammenreihung von Unterstellungen und Vermischungen von deutscher Diskussion und von US-amerikanischer
Diskussion.
Die Frage ist eben,
wie die eine Diskussion, glaube ich, die andere auch beeinflusst. Also wenn jemand wie Mark Zuckerberg sagt,
sie mischen alles in einen Brei und dann wird durchgerührt.
Naja, so würde ich das nicht sehen.
Erstens haben wir kein Silicon Valley, sondern wir haben eine ganz schwache Innovationslogik in diesem Lande. Zweitens haben wir auch keine Silicon Valley-Milliardäre wie Elon Musk in Hülle und Fülle, sondern wir haben relativ viele patriarchalische Milliardäre, die aber, und jetzt gehen wir wirklich mal substanziell rein, das mit den 148 Jahren ist ja auch reingemengt. Denn wenn die Entwicklung in den Vorständen mit der gleichen Geschwindigkeit weitergeht und in den Aufsichtsräten, dann ist das immer noch unsägliche 40 Jahre.
Mhm.
Aber es ist deutlich, deutlich weniger. Und jetzt vielleicht noch ein Argument. Ich habe an den Frauenverbänden immer eines kritisiert. Sie haben sich auf die Vorstandspositionen kapriziert. Das ist ein typisches Elite-Thema. Wenn ich mit den Landfrauen rede, dann sagen die was ganz anderes. Dann sagen die nämlich, in den Genossenschaften im ländlichen Raum, da sind wir kaum vertreten, aber da kümmert sich auch kaum jemand drum. Sondern alle gucken nur auf die Vorstände von Siemens, von Telekom und von BMW. Und wenn die Frauenbewegung sich wirklich da mal am Schopfe packen täte und würde wirklich auch bodenständig Arbeit leisten, dann wäre viel gewonnen.
Kann ich an dieser Stelle ganz kurz einhaken, weil ich glaube, Frau von Mikkel hat sich bezogen nicht auf die Tatsache, dass wir Milliardäre haben oder eine Tech-Kultur hier, sondern eher auf diesen Aspekt. Und der steckt in dem drin, was Trump immer kritisiert, wenn er von Woke spricht und was SAP ja auch nahelegt, wenn sie sagen, dass sie jetzt diese Gleichstellungs-, diese Fördermaßnahmen zurücknehmen, um vermeintlich alle fair und gleich zu behandeln. Da steckt diese Idee drin, dass die Arbeitsstrukturen so, wie sie sind, fair und gleich für alle werden. Wenn man allen das Gleiche vorsetzt, dass das für alle auch gleich funktioniert und gleiche Chancen bietet. Und das wissen wir ja, das stimmt nicht. Das wissen wir allein, wenn es um die Frage geht.
Darwinismus.
Es geht allein um die Frage von Arbeitszeitstrukturen. Es geht um die Frage, wie flexibel und vereinbar ist der Beruf mit der Familie. Es geht um Altersteilzeit. Es geht um Barrierefreiheit am Arbeitsplatz. Also es geht um ganz viele Arbeitsstrukturen, die, wenn man die unangerührt lässt und sagt, ein Modell für alle, dann ist das eben genau das Gegenteil von gerecht und fair. Und dann kommt das eben doch wieder nur einer bestimmten sozialen Gruppe zugute. Und das sind eben meistens genau diese Männer, von denen wir jetzt sprechen, die nämlich sagen, aha, ich habe irgendwie im Hintergrund Personen, die neben mir die Sorge um die Kinder ab und ich kann hier in Präsenz und in Überstunden in diesem Unternehmen tätig sein. Und das ist eben dann doch wieder nur eine bestimmte und jetzt eben eine sehr traditionell männliches Lebensmodell, das hier dann gefördert wird. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Also sich klarzumachen, dass das keine ungerechtfertigte Bevorzugung ist, wenn wir Inklusionsmaßnahmen, wenn wir Gleichstellungsmaßnahmen haben, sondern eben der Versuch ist, diese strukturelle Ungleichheit, die so unsichtbar ist, irgendwie auch abzuschaffen und Ausgleich zu schaffen.
Die Frage ist schon, finde ich, ob da in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch in den Unternehmen halt dann die richtigen Weichen gestellt wurden. Also diese Faktoren, die Sie gerade ansprechen, das sind ja andere als die, über die wir gerade diskutieren und auch streiten. Wir streiten über die Quote, wir streiten über Förderprogramme. Sie sprechen jetzt aber über Kinderbetreuung und all diese Dinge. Also hat man die falschen Instrumente da in den Vordergrund gestellt?
Doch. Nein.
Nein, das glaube ich wirklich nicht. Das ist ein Teil des Programms. Und Herr Sattelberger, wenn Sie sagen, wir sind zu stark fokussiert auf die Frauen in den Vorständen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen uns auch mit der Leaky Pipeline beschäftigen, die auf dem Weg in den Vorstand führt. Und wo, glaube ich, oder nach meiner Beobachtung.
Frauen in den Callcentern beschäftigen.
Genau, noch alles nach
nicht mit
Alter, Väter. Genau.
Und Talent.
Ja, aber eben auch viel mit Pipeline und mit Talent. Sie sprachen auch eben gerade von der Innovations- und Kreativitätskultur, die wir in Deutschland haben. Auch da gibt's einfach ein riesengroßes Gender Gap. Der Startup-Verband stellt das ja auch regelmäßig fest, wenn es um viel mehr Founders Monitor. Es gibt den, es gibt auch internationale Studien, die das sehr deutlich machen. Und viele Initiativen auch auf Bundes- und Länderebene, um genau auch diese Innovationskultur Geschlecht, zum Beispiel geschlechtergerecht, bottom-up zu fördern. Und das ist was total Wichtiges. Und vielleicht noch mal was zu den Landfrauen und zum Deutschen Frauenrat. Wir haben 60 Mitgliedsverbände im Deutschen Frauenrat. Und das ist ein ganz breites Spektrum. Berufs- und Fachverbände sind dabei, die Frauenorganisationen der Parteien sind dabei. Und es sind natürlich auch die Landfrauen dabei, die bei uns eine ganz wichtige Rolle spielen und sehr gehört werden und deren Positionen wir oder deren Anliegen wir auch in unsere Lobbyarbeit zum Beispiel sehr stark aufnehmen. Also von daher stimmt das nicht so ganz, Herr Sattelberger, was Sie uns da gerade unterstellt haben.
Frau Grulich, ich würde gerne noch mal an Sie als Wissenschaftlerin die Frage richten. Es gibt sehr viele Programme, es gibt auch Quoten. Würden Sie sagen, die haben einfach zu wenig gebracht oder das waren die falschen Instrumente, wenn wir jetzt auf Vielfalt im Unternehmen schauen und wo wir da stehen?
Die Instrumente sind auf jeden Fall nicht die falschen gewesen. Und ich glaube, es ist eher die Frage, Quoten sind sehr erfolgreich. Das ist das schönste Instrument, wo man auch Erfolge am besten messen kann. Und wo wir sehen, wenn tatsächlich eine verbindliche Quote eingeführt wird, dass tatsächlich auch der Frauenanteil steigt. Und das sieht man natürlich am stärksten dort, wo es auch gesetzlich verankert ist und eben über reine Selbstverpflichtung der Unternehmen hinausgeht.
Also brauchen wir mehr Quoten noch, auch für andere Bevölkerungsgruppen?
Nee, ich glaube, es gibt für jede auch Problemlage ein unterschiedliches, angemessenes Instrument und es lässt sich nicht alles mit Quoten lösen. Und es geht darum, rauszufinden, was sind eigentlich die jeweiligen Problemlagen und auch die Ursachen tatsächlich, um das passende Instrument dafür zu finden. Und Quoten alleine zum Beispiel sind jetzt zum Beispiel auch nicht die Lösung. Das ist das, was gerade angesprochen wurde von Frau Mikkel. Man braucht eben gleichzeitig auch den Arbeitskulturwandel, damit es insgesamt durchlässiger wird und die Personen, die man dann reingeholt hat neu, auch gehalten werden, dass sie auch bleiben und sich dort auch wohlfühlen, weil es insgesamt einen Kulturwandel gegeben hat. Also das spielt alles zusammen. Und da ist aber tatsächlich die Tendenz, dass viele Unternehmen, wenn sie Diversity, und das ist ja eine freiwillige Selbstverpflichtung, die sie da eingehen, die meisten Unternehmen, wenn sie Diversity-Maßnahmen implementieren, da gibt es keine Vorschrift, welche das zu sein haben. Mhm. Und das können Unternehmen sehr frei und für sich entscheiden, was genau sie da in den Blick nehmen. Und unter Diversity fallen viele Kategorien. Unternehmen können sich selbst entscheiden, welche für sie die relevantesten sind und auf welche sie achten wollen, ganz in Abhängigkeit von ihrer Lokalität, von ihrer Zusammensetzung in der Belegschaft. Und dann können Sie sich überlegen, welche Maßnahmen Sie einsetzen. Und es gibt so eine Tendenz, in vielen Organisationen auch auf so etwas wie Diversity Trainings zu setzen, um Personen zu sensibilisieren für auch so etwas wie unbewusste Vorurteile und Stereotype. Mhm. Und das ist natürlich ein guter Ansatz und ein gut gemeinter Ansatz. Aber das alleine als Instrument hat sich tatsächlich gezeigt, ist eher kontraproduktiv. Also wenn das nicht begleitet wird durch andere Maßnahmen, dann verfehlt es seine Ziele und erreicht vielleicht sogar das Gegenteil, nämlich eher Abwehr. Und da ist nämlich dann auch zu fragen, und es wurde vorhin auch aufgeworfen, wenn wir sowas haben wie einen Gender Pay Gap, was bringt dann ein Diversity Training oder ein Sensibilisierungstraining für Diskriminierung? Braucht es nicht auch noch andere Instrumente? Also das ist das, was es braucht. Es braucht eine Vielfalt an Instrumenten, die auch schlau ineinander wirken müssen. Und da braucht es individuelle Lösungen, die in den Unternehmen erarbeitet werden müssen.
Aber trotzdem, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, allein von den Frauen in Vorständen, und es gibt ja auch viele andere Indizien, die darauf deuten, dass eben die Unternehmen oft sagen, wir sind total divers, aber in der Praxis eben doch nicht ganz so divers sind, wie sie vorgeben zu sein. Also warum geht es so langsam und sind es alte Beharrungskräfte oder sind die Unternehmen nicht kreativ genug? Sind wir vielleicht nicht flexibel genug? Also warum sind wir nicht weiter, als wir jetzt sind?
Das hat ganz viel mit Deutschlands Verhaftetsein in Maschine, Anlage und Auto zu tun. Genau. Das ist die Tatsache, dass wir so wenig innovativ sind, auf dem Gebiet der Biotechnologie, wo übrigens ganz viele Frauen ihre Laufbahn gestalten, auf dem Gebiet der Raumfahrt, auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Je diversifizierter eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft ist, umso mehr Perspektiven und umso weniger eng im Silo wird gedacht. Und jetzt müssen Sie sich auch mal vorstellen, diese Welt der Industrie, die alte Welt der Industrie, die hat den Menschen ja nur als Objekt betrachtet. Aber wenn wir heute über Frauenförderung sprechen und über die Förderung benachteiligter Minderheiten, dann sprechen wir über subjektorientierte Betrachtung. Und das ist Das geht zu tief rein und das beeinflusst auch die Arbeitskultur und die Arbeitsorganisation, die Arbeitsstrukturen, die hierarchischen Aufstiege, den Umgang mit Arbeitszeit, den Umgang mit Vergütung in jeglicher Form. Und das hat eigentlich mit der Reformfähigkeit der Gesellschaft zu tun.
Aber ich frage mich, wenn jetzt zum Beispiel SAP oder auch amerikanische Unternehmen, T-Mobile zum Beispiel oder Amazon oder Meta, eben da so beim Thema Diversität wieder zurückrudern, was macht es eigentlich auch mit den Beschäftigten in den Unternehmen, die ja sowieso noch nicht so gesehen werden, wie sie vielleicht selbst gesehen werden möchten und die jetzt eben da in diesem so einen Trend erleben, der ihnen vielleicht, ich weiß nicht, macht der Angst oder was hört man denn da aus den Unternehmen oder was lässt sich da auch aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, welche Folgen das eben in den Beschäftigungsstrukturen dann hat? Was hat das zum Beispiel auch für Folgen für Menschen, die sich engagieren? Gibt es ja viele in Unternehmen, die in irgendwelchen Netzwerken sind, in queeren Netzwerken, in Frauennetzwerken. Was passiert da jetzt? Oder was befürchten Sie, was passieren könnte? Fragen wir vielleicht erstmal die Wissenschaftlerin.
Ich überlege gerade, ob es aktuelle Studien gibt. Das ist natürlich so eine aktuelle Entwicklung. Ich habe eher Gespräche geführt mit Kolleginnen, die sich in Unternehmen befinden und ganz aktiv sind in dem Diversity-Management-Bereich. Und die schildern auf jeden Fall eine Sorge. Und es gab kürzlich auch eine Umfrage von der Charta der Vielfalt, die gezeigt hat, dass viele Unternehmen, und da wurden vor allen Dingen die Stabsstellen und die Diversity-Beauftragten gefragt, eine starke Unsicherheit verspüren, eine starke Orientierungslosigkeit und sich da mehr auch Stärkung durch die Politik wünschen und auch Rückengehalt, um eben genau sowas, was aus den USA kommt, auch ein starkes Signal entgegenzusetzen und sich auch Argumentationshilfen wünschen, wie sie eben in solchen Konfliktsituationen auch gut argumentieren können. Also da gibt es auf jeden Fall eine wachsende Unsicherheit und eine Besorgnis. Und das fällt, glaube ich, und deswegen nochmal auf die Frage vorher zurück, warum ist nicht mehr passiert oder wieso ist es vielleicht auch so leicht, dass die Erfolge, die es jetzt gibt, gekippt werden, weil es immer schon auch gegen Widerstände durchgesetzt wurde und nie so nachhaltig verankert wurde in den Organisationen, wie vielleicht wünschenswert wäre. Also dass die Stabsstellen oder auch die Arbeitsbereiche, die sich zu Diversity gebildet haben, mit weniger Ressourcen versehen wurden, als eigentlich nötig war und mit weniger auch Entscheidungsmacht. Und gleichzeitig Diversity eben doch auch mehr ist als eine Sachfrage. Es ist eben auch eine Wertefrage und eine Kulturfrage. Und damit ist das auch verbunden mit starken Widerständen gegenüber einem kulturellen Wandel. Das eigene auch kritisch hinterfragen zu müssen und was Neues zu leben, das fällt vielen Menschen nicht leicht. Und das ist kein einfacher Prozess und ein sehr langwieriger. Der lässt sich auch nicht von jetzt auf gleich bewerkstelligen. Und natürlich geht damit auch eine Frage von Umverteilung einher. Also es geht schon auch um die Frage, wenn wir vom Gender Pay Gap sprechen zum Beispiel, gleiche Bezahlung heißt eben auch, Unternehmen müssen mehr Mittel in die Hand nehmen und es geht um eine Angleiche und es geht auch bei der Frage um Arbeitsplätze oder auch Führungspositionen um die Frage, naja, dann habe ich auch mehr Konkurrenz im schlimmsten Fall. Das heißt, bestimmte soziale Gruppen haben natürlich auch Angst, jetzt vielleicht nicht mehr so leicht an ihre Positionen zu kommen. Und das sind auch Widerstände, die sich da immer gebildet haben und die da vorhanden sind. Und das macht es einfach schwierig.
Ich meine, eine Kennzahl, die ja eigentlich die meisten Unternehmen interessieren müsste, ist die Frage, lohnt sich denn Diversity aus wirtschaftlicher Sicht? Also sind diverse Unternehmen erfolgreicher als Unternehmen, die das nicht sind? Gibt es denn da einen Zusammenhang? Lässt sich da einer feststellen zwischen Vielfalt und Unternehmenserfolg?
Leider habe ich mich da auch täuschen lassen. Inzwischen wissen wir wissenschaftlich, dass insbesondere die McKinsey-Studien nicht replizierbar oder wiederholbar sind.
Sie spielen auf die Studien von McKinsey an, die sagen, es gibt eben diesen Zusammenhang. Ja. Also je diverser ein Unternehmen, desto erfolgreicher auch.
Ja, und da gibt es ja eine große Studie inzwischen, die Replizierbarkeit nicht bestätigt. Aber jetzt mal positiv gesagt, wenn es kein Business Case gibt, dann gibt es zumindest einen moralischen Case. Und der moralische Case, der ist mindestens so stark wie der Profit Case. Und diesen moralischen Case, der wird aus meiner Sicht zu wenig gespielt.
Und der steht natürlich gerade auch eben in der Diskussion, oder? Durch die Debatte aus den USA.
Ja, aber so ist die Welt. Entschuldigung. Also die Debatten um das Thema Abtreibung, das waren jahrelange Debatten, wild. Die katholische Kirche hat sich da in einer Art und Weise eingeschaltet und versucht, Politik zu dominieren, wie man sich's kaum vorstellen kann. Wer das erlebt hat, der relativiert dieses Thema Quote und DEI-Programme kräftig.
Also, genau, aber ich glaube, dass das ein Problem ist, das zu relativieren, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass die Aussage, so ist die Welt, ein Fatalismus beinhaltet, der nicht produktiv ist, weil es ist kein Selbstläufer. Das hatten wir vorhin ja auch schon mal. Das ist nicht etwas, was sich einfach aufgrund des besseren Wissens durchsetzen wird, weil trotz besseren Wissens Unternehmen eben auch an unproduktiven Praktiken festhalten, das wissen wir auch. Und insofern glaube ich, dass es tatsächlich etwas ist, wofür man sich auch einsetzen muss und wo man immer auch debattieren muss, also genau das, was wir hier gerade machen im Grunde, aber das nicht einfach aussitzen kann. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Das habe ich auch nicht gesagt. Jetzt. Ich habe nur gesagt, dass eine Diskussion, wenn man andere hochmoral geladene Diskussionen betrachtet in diesem Lande, dass dann die aktuelle Sorge und Aufregung wahrscheinlich ein Stück übertrieben ist. Ich sehe das viel nüchterner. Ich glaube, da gibt es eine echte Bedrohung, aber nicht dergestalt, dass Europa da wirklich weicht. Das sehe ich nicht.
Wir haben diese Diskussion in den USA und schauen jetzt doch an diesem Diversity-Tag nochmal ganz kurz darauf, was es für unsere Unternehmen hier in Deutschland und in Europa bedeuten könnte. Vielleicht kommt ja da auch was Positives. Man könnte ja auch sagen, die deutschen, die europäischen Unternehmen grenzen sich eben ab, sind vielfältiger als Unternehmen in den USA. Und das könnte ja auch ein Wettbewerbsvorteil sein, weil zum Beispiel Kundinnen und Kunden das gut finden, weil auch Mitarbeitende das vielleicht gut finden. Also ein positiver Ausblick an diesem Diversity-Tag noch. Kann das denn auch eine Chance sein für Unternehmen hierzulande?
Absolut. Also es ist tatsächlich so, dass es die Reputation von Unternehmen ja auch erhöht, wenn sie an dieser Stelle soziale Verantwortung für ihre heterogene, diverse MitarbeiterInnenschaft übernehmen, wenn diese sich wertgeschätzt fühlen. Und wir wissen auch als Studien, dass zum Beispiel, wenn Personen sich bewerben auf Positionen, dass sie sich ganz genau anschauen, auch wie sind die Unternehmen aufgestellt, welche Rahmenbedingungen bieten sie, welche Arbeitszeitmodelle sind möglich zum Beispiel. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Wettbewerbsvorteil ist und Europa und Deutschland wirklich auch stolz sein sollten auf diese Errungenschaften, die sie in den letzten Jahren erreicht haben und eher ausbauen, als tatsächlich jetzt strategisch zurückzufahren.
Das ist auch mein Eindruck. Also ich habe auch Gespräche geführt mit VertreterInnen aus Unternehmen und die haben gesagt, sie haben nie für den CSD gesponsert, aber dieses Jahr machen sie das zum ersten Mal. Auch weil es gerade jetzt nötig ist, so ein Zeichen zu setzen und weil sie sich positiv zu Diversität bekennen wollen und ihnen das ein wichtiges Anliegen ist.
Und vielleicht auch noch mal ein Hoffnungszeichen aus den USA. Immer Anfang Mai findet in New York die große UN-Frauenrechtskommissionssitzung statt. Da treffen sich staatliche und zivilgesellschaftliche AkteurInnen aus der ganzen Welt und diskutieren über Gleichstellung und Diversität. Und da war dieses Jahr auch eine wirklich große Aufbruchsstimmung, eine kämpferische Stimmung und sich wirklich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern tatsächlich jetzt erst recht weiterzumachen. Und ich glaube, das ist auch ein Signal, ein ganz wichtiges Signal auch nach innen, was wir da aus New York bekommen haben.
Das heißt, das sehe ich übrigens genauso. Das ist wirklich gut. Das könnte ein Alleinstellungsmerkmal oder ein besonderes Merkmal europäischer und deutscher Unternehmen sein, mit einem Wermutstropfen. Die amerikanischen Gesetze und das amerikanische Verfassungsgericht und der amerikanische Markt tickt halt derzeit anders.
Wir haben diskutiert über die Frage Marge oder Moral, wie die Wirtschaft auf Trumps Anti-Woke-Kurs reagiert. In diesem Forum waren zu Gast Dr. Julia Grulich von der Universität Göttingen, Dr. Beate von Mikiel vom Deutschen Frauenrat und Thomas Sattelberger, ehemaliger Telekom-Vorstand und parlamentarischer Staatssekretär AD. Mein Name ist Geli Henseit. Danke Ihnen fürs Zuhören.